Hallo Dimi, was für einen Stand hast du hier?
Hi, also wir machen hier eine Kooperation um Wikimedia und unsere Projekte, also hauptsächlich Wikipedia und Wikidata, auf der FOSDEM zu präsentieren dieses Jahr.
Okay, wie kommst du zu Wikidata, Wikimedia? Bist du Wikipedia-User oder wie hat das alles angefangen?
Ja, also ich habe damals in 2005 angefangen, Wikipedia mitzuschreiben. Fand ich auch super spannend. Ja, einfach okay. Artikel auf der Wikipedia. Ja.
Du warst ziemlich von Anfang an dabei.
Ja, also das war damals schon ein paar Jahre, also 2001 hat es angefangen, okay. Aber ab 2005 bin ich dabei, fühle mich auch wirklich als Wikipedianer.
Ja.
Und nachher, da ich in Wien studiert habe, bin ich irgendwann dazu gekommen, ich habe dann irgendwann Leute kennengelernt, die einen Verein gegründet haben, einen Verein zur Förderung des freien Wissens in Österreich, der Wikimedia Österreich heißt und der als Ziel hat, Wikimedia-Projekte, also Projekte der Wikimedia Foundation in Österreich und freies Wissen in Österreich zu fördern. Dann bin ich da Mitglied geworden, habe angefangen, mich wegen vielen anderen Sachen zu interessieren.
Und man muss dazu sagen, du bist nicht selbst aus Österreich, oder?
Ich komme ursprünglich aus Bulgarien, bin aber in Libyen in Nordafrika aufgewachsen. Dann bin ich, ich habe ein Jahr lang Software Engineering in Hagenberg gemacht an der Fachhochschule.
Ja.
Das war mir dann aber zu viel Algorithmen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt doch eher was Sozialeres. Dann bin ich nach Wien gegangen, habe Politikwissenschaft studiert und ja, im Endeffekt gefällt mir an Wikimedia eben das, dass man wirklich die IT und neue Technologien und wirklich die soziale Ebene, die Sozialwissenschaften wirklich schön anbinden kann aneinander. Also das geht Hand in Hand und das finde ich halt urspannend.
Was war dein erster Artikel oder warum wo hat es dich gereizt, selber Artikel zu schreiben? Was war dein Interesse?
Ja, ich habe damals Politikwissenschaft studiert, also angefangen zu studieren und dann sind wir halt durch diese ganze Ideologie-Ideengeschichte der Welt durchgegangen. Und dadurch, dass ich Bulgare bin, die bulgarische Wikipedia war damals noch ganz klein und da hat es wirklich Artikel nicht, also so fundamentale Artikel darüber, was Politik ist, Feminismus. Ich glaube, Feminismus auf Bulgarisch ist mein erster Artikel, obwohl ich muss zugeben, seitdem bin ich, das Problem ist, bei größeren Sprachversionen der Wikipedia hat man heutzutage das Problem, dass so viele Informationen ist mittlerweile verfügbar auf Englisch und auch auf Deutsch, dass man bei manchen Artikeln gar nicht mehr reinkommt, wenn man nicht ein Doktorstudium da studiert hat.
Okay,
also
weil das Niveau schon so hoch ist.
Ja, also den Artikel über das menschliche Herz kann man gar nicht mehr so editieren, wenn man da jetzt nicht der Experte drin ist.
Aber so bei kleineren Sprachen geht das.
Bei kleineren Sprachen ist das auch noch so zum Teil wie in den Anfangstagen der Wikipedia, wo man einfach drauf loslegt und nachher überlegt man sich, was man gemacht hat. Und jetzt bin ich mittlerweile, also in letzter Zeit mache ich hauptsächlich moderne Kunst auf Bulgarisch. Da passiert es wirklich mal, dass ich über Monate allein bin und kein anderer schaut sich die Dinge an. Und das hat aber auch was Gutes, weil also was man bei populären Artikeln hat, manchmal Streit mit anderen.
Ja,
mit anderen,
du hast keine Editors sozusagen.
Überhaupt keine Editors. Also da ist man wirklich alleine und kann sein Hobby verfolgen. Und deswegen ist das auch mein Tipp, findet einfach irgendetwas Kleines, wo das nicht unbedingt Mainstream ist, irgend so ein Thema und man konzentriert sich.
Man kann ja jetzt, wenn man Deutsch und Englisch kann, zum Beispiel kann man ja von einer englischen Wikipedia-Seite mal probieren, was ins Deutsche zu übersetzen.
Oder zum Teil, was ich sehr oft mache, ist von Deutsch und Englisch auf Bulgarisch Artikel rüber synthetisieren. Das ist auch ganz wichtig. Das macht normalerweise Sinn, manchmal macht es keinen Sinn. Aber generell, ich habe nichts dagegen, weil es macht auch keinen Sinn, Freiwilligenzeit zu verschwenden, wenn eine Information eigentlich schon zusammengetragen worden ist, das jetzt alles nochmal von Grund auf neu zu machen. Was wichtig ist, die Versionsgeschichte richtig zu verlinken. Das heißt, auf der übersetzte Artikel muss einen Tag eine Box bekommen, die besagt, dieser Artikel wurde aus dem Artikel in der Sprache übersetzt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Weil das ja verschiedene Wikis sind eigentlich.
Ja, das sind verschiedene Wikis und auch verschiedene Versionen. Also es kann ja sein, dass ein Jahr später die deutsche Version schon wieder anders aussieht, als sie heutzutage aussieht. Also das richtig zu verlinken ist ganz gut und was ich eigentlich mache, ich tue auch die ganzen Zitate und die ganzen Fußnoten eigentlich auch mit übersetzen. Und also das ist so, dass ich den Artikel praktisch neu aufbaue, nur das Zusammentragen der Informationen in der Bibliothek erspare ich mir dann, weil das ja schon gemacht worden ist.
Und kommt es auch vor, dass von kleineren Sprachen ins Englische zurückübersetzt wird?
Oder sogar ins Deutsche. Ja, das kann durchaus passieren, speziell wenn es ein Thema ist, das irgendwie national, lokal beschränkt ist. Also Es kann durchaus passieren, obwohl jetzt zum Beispiel die bulgarische Version der Wikipedia sehr viel kleiner ist als die englische oder die deutsche, ja, dass ein Artikel über eine kleine bulgarische Stadt oder über einen bulgarischen Revolutionären da viel besser ausgebaut ist. Und dann, wenn jemand zweisprachig ist, kann man das auch in die größere Sprache wieder zurück übernehmen.
Wenn du seit 2005 mit Wikipedia aktiv bist, was war bisher dein schönstes Erlebnis, also was dir am meisten zurückgegeben hat sozusagen?
Ja, da hat es einiges gegeben, aber sprechen wir jetzt hier eher über Online-Kommunikation, also über Online?
Nein, oder auch generell? Soziales, oder
also,
hast du deine Frau kennengelernt über Wikipedia oder
so? Das noch nicht, aber sozial gefällt mir wirklich sehr, also es gibt solche Wikimedianer-Treffen, wo man Leute, die man zum Teil nur online kennt, und ab irgendeinem Zeitpunkt auch durch diese Vereinsverführung des freien Wissens in Österreich und Stammtischtreffen, und dann gibt es Konferenzen, es gibt eine deutschsprachige Konferenz, die Wikicon einmal jährlich, es gibt eine globale Konferenz, die Wikimania, und irgendwann wird aus einem abstrakten Online-Projekt ein etwas ganz Reelles. Also auch wirklich Organisationen, die zum Teil in Österreich jetzt mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeiten. Es hat einen Stift gegeben, in Niederösterreich, wo wir einen Buchscanner gekauft haben, und die haben uns erlaubt, ihre Bibliothek, also wirklich so eine mittelalterliche Bibliothek zu digitalisieren. Also erstmal entsteht da wirklich auch eine reelle, gelebte Community. Aber auch so wirklich, dass man praktisch aus dem Digitalen ins Reelle zurückkommt, was ja das Spannendste für mich ist. Weil normalerweise, was passiert ist, du hast reelle Unternehmen oder alte NGOs, die versuchen irgendwie digital zu werden. Bei uns ist das ja umgekehrt. Wir sind digital da und versuchen dann irgendwie eine reelle Präsenz aufzubauen, so eine Real-Life-Avatar zum Anfassen. Und das ist total spannend.
Ja. Du hast gesagt, bei Wikidata bist du auch dabei?
Nein, Wikidata ist, also ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen Edits zu machen, aber ansonsten nein. Ja. Also das ist ein Projekt, das wird von Wikimedia Deutschland in Berlin developed.
Du hast vorhin erzählt, du bist jetzt in Brüssel und versuchst hier selber eine Wikipedia-Gruppe zu gründen, weil es keine gibt.
Ja, in Belgien war die Situation die folgende, dass hier aufgrund der der verschiedenen Sprachgruppen sie sich sehr lange nicht einig waren, wollen wir überhaupt was zusammen machen oder nicht.
Okay, das heißt, die sind aufgeteilt zwischen Belgien, Wikipedia, NL
Flemmen,
und Frankreich.
Flämischsprachige und Französischsprachige, aber jetzt machen wir nun doch Wikimedia Belgium zusammen, heißt es offiziell, und haben natürlich als ersten Artikel des Vereins, weil der Verein heißt offiziell auf Englisch Wikimedia Belgien, belgischen Recht, weil ansonsten hätten wir eine Sprache favorisieren müssen. Aber dann als Artikel 1 steht es, dass man den Verein auch Wikimedia Belgien, Belgique oder Belgien, also auf Deutsch, Englisch und Französisch und Niederländisch geht das auch, weil Deutsch ist auch eine offizielle Amtssprache in Belgien. Und jetzt versuchen wir praktisch einen viersprachigen Verein aufzubauen. Was de facto, also Preis, wir hatten eine Veranstaltung, wo wir unsere jährliche Fotoshooting-Wettbewerb Wikilove's Monuments organisiert haben, und bei der Preisverleihung, also war das wirklich, also das gefällt mir sehr gut an Belgien, war das wirklich dreisprachig. Also, aber da wird nicht alles auf drei Sprachen gesetzt, sondern jemand hält eine Rede, und es werden alle drei, vier Sätze zwischen Französisch, Niederländisch und Englisch umhergeschaltet.
Also hat durch die Sprachen durcheinander geredet.
Und entweder versteht man alles oder nichts, aber es ist nicht so, dass alle Informationen auf allen Sprachen verfügbar sind, sondern jeweils immer nur ein Drittel. Und entweder versteht man mindestens zwei der Sprachen und kann sich das zusammenpuzzeln, oder man fällt dann komplett aus dem Loop raus. Aber ja gut, so funktioniert das. In der Schweiz funktioniert das, in Belgien weniger. Naja, und ansonsten versuchen wir jetzt ein lokales Chapter zu gründen, weil einer der hauptsächlichen Gründe, wieso wir sowas brauchen, wieso braucht eine Online-Community eine reelle Organisation, ist einfach deswegen, weil es Türen aufmacht. Es ist, wenn wir ein Projekt jetzt mit dem Königlichen Institut für Denkmalschutz hier zusammen machen wollen, und die wollen mit uns zusammenarbeiten, die wollen uns auch Fotos schenken für Commons und für die Wikipedia, ist es sehr viel schwieriger, da überhaupt einen Vertrag zu unterzeichnen, ja, oder ein Poster zu machen und das Logo draufzustellen, weil solche Rechte haben wir gar nicht. Und die von sich aus sind solche Institutionen, die sagen, ja, wir brauchen ja eine Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Es ist zwar schön, dass du herkommst und sagst, hey, ich bin Dimi, ich schreibe im Internet was, aber das bringt denen nicht viel. Und daher ist das wichtig, einfach den Namen benutzen zu können und zu sagen können, wir sind Wikimedia Belgien, öffnet schon mal die Türen für die freiwillige, ja, super, Arbeit. Ja, ja. Und ansonsten, was ich jetzt professionell mache, und das freut mich auch wirklich sehr, nun ja, ich bin sozusagen Botschafter des freien Wissens in Brüssel gegenüber der EU jetzt und setze mich, ja, verschiedene Aspekte, aber hauptsächlich für eine Urheberrechtsreform ein.
Das heißt, bist du jetzt Politlobbyist?
Ich bin eigentlich jetzt Lobbyist. Also
im
so
Herz
ich,
der politischen Maschine
ich,
Europas?
Ja, eben in diesem babylonischen Herzen Europas bin ich jetzt der
Und hättest du dir 2005 Wikimedian gedacht, dass du einmal dadurch, dass du Wikipedia-Artikel änderst, dass du dann später
Nein, das ist komplett spannend. Also was passiert ist, die Stelle gab es eigentlich gar nicht. Ja. Also was passiert ist, ich habe Politikwissenschaft in Wien studiert, dann bin ich nach Brüssel gekommen für einen Dachverband, europäischen Dachverband zu arbeiten. Und,
der hat jetzt aber nichts mit Wikipedia zu tun.
Hat absolut nichts mit Wikipedia zu tun, hat auch wirklich aber auch Lobbying betrieben und sagen wir mal so, nicht alle Aspekte, für die man sich da eingesetzt hat, haben mir gut gefallen und manche gingen auch konsequent gegen dem ein, wofür wir uns einsetzen als Wikimedianer.
Wenn ich das richtig verstehe.
Für freies Wissen und.
Von 8 bis 5 hast du gegen Geld, gegen deine eigenen Interessen gearbeitet und dann in deiner Freizeit wieder lobbyiert für deine.
Mehr oder weniger, genau. An Wochenenden und bei Abendveranstaltungen bin ich dann hingegangen und habe gesagt: Hi, ich bin Dimi, ich bin von Wikipedia und ich bin mit dem und dem nicht einverstanden. Und dann habe ich angefangen, mal einfach den Brüsseler Politikbetrieb so zu monitoren. Und dann habe ich angefangen, auf Mailinglisten da irgendwie Sachen zurückzuschreiben. Ja. Also, hey Leute, das hat ja bis dahin keiner wirklich gemacht. Leute, das und das passiert gerade in Brüssel, die Direktive ist gerade...
Also durch deine Arbeit hast du mehr in die Politmaschinerie Einblick bekommen, wie das funktioniert und auch Informationen erhalten.
Sicher, aber ich habe das jetzt zurückgeloopt zu den Wikimedia-Vereinen und zu den Wikipedianern und gesagt, hey, wenn das und das passiert, haben wir dieses Problem oder diese neue Direktive könnte diese Auswirkungen von
Wikipedia
uns haben.
Und Wikipedia hat sozusagen selber keine Aktivisten vor Ort in Brüssel gehabt, die den Politprozess
Nein, das gibt es sehr wenig. Also wir sind überhaupt als Community... Als Community haben wir sehr lange gebraucht, uns überhaupt einig zu sein, dass wir auch eine politisch mitreden müssen. Und das eigentlich ACTA war wirklich der Wendepunkt. Ja, ja. Also das waren die ACTA, weil bis dahin war, also nicht, dass es nicht Diskussion darüber gegeben hätte, aber bis dahin war das interne Argument, hey, wir machen hier freies Wissen und solange, also je unpolitischer wir sind, desto besser für unsere Projekte.
Das war dank ACTA dann nicht
und dann bei ACTA hat man irgendwie gemerkt, hey, egal wie sehr wir uns versuchen, da rauszuhalten und wir versuchen jetzt wirklich auch nicht hier reinzugehen und alles durchzuloben, wir konzentrieren uns wirklich sehr auf unsere Vision, auf unsere Mission und auf unsere Projekte, aber es gibt Sachen, die gehen uns direkt an, also die gehen uns tagtäglich an, was damit passiert und dann müssen wir auch mitreden und mitreden geht leider, also ich habe das als Freiwilliger gemacht, ziemlich lange, aber die ganzen, die Diskussionen und Stakeholder-Dialogs und Konsultationen von der Kommission, die finden ja unter der Woche von 9 bis 5 Uhr statt.
Du brauchst ein professionelles Politlobbying sozusagen, egal was du machst.
Ja, wir versuchen es also so community-based und so wirklich user-generated wie möglich zu machen, aber im Endeffekt zeitlich geht das nicht einfach.
Habt ihr jetzt Fulltime Leute?
Das bin ich jetzt. Also
du bist jetzt bezahlt dafür, dass du
ich hab,
Lobbyarbeit machst?
Ja, ich habe großzügigerweise von Wikimedia Deutschland also das nennt sich Wikimedian in Residence. Ja. Wir haben solche Wikipedian in Residence Stipendien, die wir Leute geben, um eine bestimmte Zeit zum Beispiel mit einem Museum oder eine andere kulturelle Einrichtung zu arbeiten. Und über so ein ähnliches Konzept habe ich nun ein Stipendium bekommen, wo ich mich jetzt mindestens noch ein Jahr schauen kann, wie machen wir User-Generated Crowdsourced Lobbying in Brüssel. Wie kriegen
heute früh
hier?
Hat dein Frühstück und dein Kaffee eigentlich Wikipedia bezahlt oder die Community von Wikipedia?
Praktisch die Spender, also
du lebst
die,
davon, kann man sagen.
Ja, ich werde im Moment von Spendengeldern bezahlt,
Voll super, ja.
Ja, und das...
Ich glaube, das ist auch ein super Beispiel dafür, dass sich das auszahlt, freiwillig in einem Projekt mitzuarbeiten, das einem etwas bedeutet, weil man
auch
weiß, wann du etwas zurückbekommst.
Was mir aber auch sehr viel wichtiger ist, im Brüsseler Politikbetrieb, und also Lobbying hat zum großen Teil auch zu Recht keinen guten Namen.
Ja.
Und dass wir da wirklich jetzt gegenüber von sehr gut organisierten und sehr gut finanzierten Industrie-Lobbying-Organisationen gegenüberstehen.
Die Leute beschäftigen, wie du früher einer warst.
Ja, ja, die aber zum Teil auch wirklich Büros mit 20 Leuten haben. Und dass wir jetzt versuchen, hier praktisch
Crowd-Contra-Lobbying
mit Mini-Ressourcen uns dagegen zu stemmen, finde ich sehr spannend. Und ich finde, das ist auch für die europäische und für die nationale Demokratie sehr wichtig. Wenn das funktioniert, könnten wir wirklich das Gegenpol zum Industrielobbyisten erfunden haben. Aber das schauen wir mal, was sich da, wie sich das entwickelt.
Hast du einen Blog oder einen Podcast, wo man dich verfolgen kann und sozusagen...
Wir haben eine Meta-Seite. Ich hab einen Twitter-Account, den kann man...
Kannst du den sagen?
@dimi_z.
Dimi?
Dimi_z.
Dimi_z.
Ja.
Okay.
Ist auch auf meiner Karte.
Und auf Twitter bist du am meisten aktiv? Oder
ja, also wenn irgendwas Wichtiges passiert, auch im Brüsseler Politikbetrieb, gebe ich das über Twitter weiter. Ansonsten schaue ich, dass ich ab und zu mal auf den Wikimedia-Blog das Wichtigste weitergebe, aber das ist einfach blog.wikimedia.org oder blog.wikimedia.de.
Kannst du ganz konkret sagen, oft hat man in Facebook oder in Social Media so Petitionen zum Unterschreiben und dann sagen viele Leute, ja, das bringt ja nichts und ja, ich bin politisch so ohnmächtig. Wie sehr siehst du das als Lobbyist jetzt, wenn du jetzt über Twitter auf irgendeine Petition aufmerksam machst, dass man zum Beispiel den lokalen Parlamentarier anschreiben soll wegen etwas? Hat das Auswirkungen? Zahlt sich das aus, wenn jetzt ein 16-Jähriger anfängt, E-Mails und Briefe zu schreiben? Und
ja, speziell wenn das konzentriert ist, und solche Kampagnen werden in Brüssel auch von der digitalen Zivilgesellschaft, die ja mittlerweile auch präsent ist, mit der wir zusammenarbeiten, gemacht. Und das funktioniert sehr, sehr oft. Das hat bei ACTA auch funktioniert. Ja. Das waren nicht nur die Proteste, es waren halt auch die vielen E-Mails und die vielen Telefonanrufe. Und das funktioniert ab einer bestimmten Masse sehr gut.
Okay.
Das Wichtige ist, dass man das, wenn möglich, auf... But if you want, take it. Das ist wichtig, dass man das so weit wie möglich die eigenen Abgeordneten targetiert. Also wenn ich aus Österreich bin, schreibe ich auf Deutsch den österreichischen Abgeordneten.
Klar, ja. Also aber das zeigt Wirkung. Also wenn jetzt in Österreich, sagen wir, Partei X, die kriegt jetzt täglich immer mehr Anrufe und zum Teil von ihren eigenen Wählern.
Speziell, wenn das eine bestimmte Masse ist. Weil also wenn die jetzt nur 10, 20 E-Mails bekommen, dann denken die sich, okay, das interessiert eh nicht so viele Leute. Mhm. Die Sache ist, wenn die jetzt aber so viele Anrufe und E-Mails bekommen, und das funktioniert ja schon praktisch ab 1.500.000 Leuten. Das muss man sich vorstellen, man sitzt da im Büro in Brüssel zum Beispiel oder in Straßburg, und dann plötzlich rufen jede Stunde 10 Leute an und wollen mit mir über Thema X sprechen. Ja. Und ich kriege jeden Tag 100 E-Mails über Thema X, und dann geht es über eine Woche weiter. Ja, da sind meine Mitarbeiter im Büro total genervt.
Ja.
Und sobald meine Mitarbeiter im Büro total genervt sind, dann habe ich auch als Abgeordneter ein Riesenproblem und muss das lösen. Also das funktioniert jetzt zum Teil auch
aber,
auf einer ganz menschlichen Ebene.
Habe ich jetzt als Petitionsunterschreiber, habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt anrufen werde, dann kriege ich nur so, wenn ich hinschreibe, kriege ich so ein standardisiertes Schreiben zurück, wo steht, wir sind eh dafür, aber aus diesen und diesen Gründen aber können wir nicht so abstimmen, wie du das willst. Und wenn ich da anrufe, erfahre ich ja im Prinzip auch nichts anderes. Also hat man so ein Gefühl von Ohnmacht.
Yeah.
Und du sagst, selbst wenn man dieses Ohnmachtsgefühl in Kauf nimmt, hat das durch die Masse der sozusagen sinnlosen Anrufe trotzdem ein großes Druckpotenzial.
Wenn man es schafft, das Büro für 2 Tage zu blockieren, hat das ja schon, das ist, was effektiv ist. Nicht unbedingt die Message selbst. Ein
Politterror.
Ja, ja, genau. Also wirklich einfach mal den ganzen Politikbetrieb blockieren, und dann merken die auch, hey, wir haben hier 2 Tage lang keine Minute Pause praktisch gehabt, weil so viele Leute ständig nur sich aufregen und anrufen und E-Mail schreiben. Weil das ist ja, also erste Stufe der Aufregung vom Fernsehen oder zweite Stufe auf Facebook und Twitter was posten, aber das... Eine E-Mail vom eigenen Namen schreiben ist ja schon eine Stufe weiter, und anrufen ist auch noch eine Stufe weiter, und das wissen die. Und wenn das jetzt so hunderte Leute sind, die das machen, dann merken die, okay, vielleicht ist das Thema jetzt doch viel wichtiger und doch viel weitreichender, als wir uns gedacht haben. Weil irgendwann sitzt man im Büro im Parlament und man weiß, sehr viele Themen interessieren die meisten Leute nicht. Das ist auch ganz normal in einer Demokratie. Ja. Das ist ja, hat nicht unbedingt was Schlimmes, weil auch ich und du können uns nicht mit jedem Thema befassen. Ja. Und dann will ich halt, dass jemand anders sich drum kümmert. Aber deswegen ist das wichtig, weil das Signal schickt, okay, das interessiert viele Leute, da müssen wir uns irgendwie damit beschäftigen. Also ja. Petitionen weniger, also wenn ich einfach nur eine lange Liste habe von 10.000 Unterschriften,
das imponiert denen nicht.
Das hängt davon ab, welche Organisation, also welche NGO praktisch, welche Beziehungen hat zu welchen Abgeordneten und wie weit man das nach innen pushen kann. Weil wenn das nur im Internet 10.000 Unterschriften sind, das interessiert keinen, das muss ja jemand vortragen im Parlament intern. Ja, ja. Und das hängt dann halt eben davon ab, wie gut diese Organisation jetzt in Brüssel auch durchpushen kann.
Okay. Und ist das so mit den Anrufen und mit den sich persönlich sozusagen engagieren bei den Abgeordneten, ist das etwas, was eine typische Industriegruppe, also eine kleine Gruppe von sehr reichen Firmen oder Lobbyisten, kann die das auch machen? Also haben die eigenen Firmen, die dann so tun, als ob sie Volk sind und ständig Abgeordnete anrufen, oder können wir sozusagen da die Masse, haben wir da viel mehr potenzielle...
Ich glaube, die Masse, dass man da wirklich so ein Büro über zwei Tage lahmlegt, das haben wir, das machen Firmen nicht.
Das ist sozusagen eine der wenigen Sachen, die die Bürger haben und nicht die Firmen.
Das würden die auch würde ich mal sagen, die meisten nie machen, weil, wie du gesagt hast, das könnte ja als Politterror wahrgenommen werden. Und es ist eine Sache, wenn Politterror von einer Masse von 10.000 Leuten betrieben wird, aber wenn sich am Ende herausstellt, dass Firma X bezahlt hat für Politterror, die sind da praktisch weg. Okay. Da will kein Abgeordneter mehr mit denen reden über die nächsten 5 Jahre und das ist viel zu riskant. Also,
ja. Aber du kannst das praktisch empfehlen, jetzt gerade wenn ich jetzt Schüler bin oder kleiner Angestellter oder ich fühle mich ständig ohnmächtig und politisch kann ich nichts erreichen, außer sehr, sehr selten wählen zu gehen. Das bringt durchaus was, sich die Zeit nehmen und über ein Thema, das mir am Herzen liegt, mit den EU-Abgeordneten oder mit den Parlamentsabgeordneten reden, auch wenn ich da nur blöde Antworten kriege und abgewimmelt werde, dazu insistieren und sozusagen weiterzumachen.
Absolut. Und was
und
wir
auch andere aufzufordern.
Was wir heutzutage sehen, also jetzt gibt es ja auch solche Kampagnen über die Netzneutralität, Save the Internet. Ja, ja. Es macht auch Sinn, das irgendwie international zu koordinieren. Ja. Also auch wenn man Blogger ist, kann man so eine Standard-Argumentationspunkte schreiben, sagen, okay, das ist dein Land, das ist dein Abgeordneter, das ist die Telefonnummer. Mittlerweile gibt es aber auch die französische NGO La Quadrature du Net, hat ja das Pi-Phone entwickelt, wo man auch umsonst Abgeordnete übers Internet anrufen kann. Also solche Tools gibt es.
Sagst du davon nochmal die Webadresse?
Das muss ich dir per Mail schicken.
Du net,
La Quadrature du Net. Und die haben etwas, das sie Pi-Phone nennen. Okay. Pi-Phone.
Ja.
Wenn man das googelt, findet man es. Oder ja, wenn man das auch DuckDuckGo findet man das.
Das heißt, wenn ich jetzt mehr Zeit als Geld habe und mir keine Lobbyorganisation leisten kann, kann ich mich zumindest einen Tag lang hinter dieses Pi-Phone hängen.
Ja, ja, obwohl, also es macht ja nur Sinn, wenn man noch 100 Leute findet, die das machen.
Aber
also,
ich glaube, das kann ich ja als kleine Privatperson jetzt. Ich habe ja Freunde, ich habe ja meine Community sozusagen, in der ich das verbreiten kann, meine Klassenkameraden, meine
Bekannten. Ja, also wenn man ein Thema findet, das wirklich mehrere Leute bewegt, weil viele Themen gehen mich nur persönlich was an und meine Freunde kümmern sich da viel weniger drum. Daher.
Okay. Ja, eigentlich schön zu sehen, dass man da auch als Bürger ein Instrument hat, um wirklich
eine andere Sache, die ich vielleicht hier mal ansprechen will, ist, die Europäische Kommission hat vor 2 Monaten eine Konsultation über eine Reform des Urheberrechts gestartet. Man weiß es ja nie, das ist Sternenkunde hier, könnte sehr, 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 sehr wichtig werden. Und das ist schon mal deswegen ein wichtiger Meilenstein, weil das Narrativ ein bisschen bereits verändert wird. Unser Ziel ist es ja hier, wir wissen, dass wir nicht über Nacht jetzt das Urheberrecht verändern werden, aber das Ziel ist es überhaupt, das Narrativ zu verändern. Und gegenwärtig sieht das Narrativ so aus, also die ganze Debatte, dass man einfach sagt, okay, die großen Firmen wie Disney stellen Leute an und zahlen Steuern und machen Gewinn, daher sind sie wichtig für die Wirtschaft.
Das Urheberrecht ist praktisch auf denen ihre Interessen zugeschnitten.
Ja, und eigentlich das Argument bisher heißt, geistiges Eigentum ist fundamental für die europäische Wirtschaft. So eine Studie ist wirklich im letzten Jahr Ende rausgekommen. Wir haben jetzt natürlich eine Gegenstudie beantragt.
Auch geistiges Eigentum ist eine Lüge.
Nein, also das stimmt ja, dass geistiges Eigentum sehr wichtig ist. Also
aber um hier Stallmann zu
wie es heute aussieht, ist nicht unbedingt so, es ist nicht unbedingt im Moment in der Form, in der es am meisten Vorteile für die Gesamtgesellschaft und auch für die Industrie, würde ich mal sagen, gemacht wird. Daher ist jetzt die Konsultation sehr wichtig. Wir haben ein soziales Experiment gewagt. Wir haben die ganze Konsultation auf MetaWiki, auf einen unseren Arbeitswikis reingestellt und haben unsere Community im Internet die Antworten zusammenschreiben lassen. Und diese Antworten werden wir jetzt im Namen der Wikimedia Foundation einreichen. Wir haben auch als europäische Chapter eine Gruppe geformt, die sich die Free Knowledge Advocacy Group EU nennt, die zum Ziel hat, dass die europäischen lokalen Organisationen von Wikimedia koordiniert in Brüssel auftreten. Das ist jetzt praktisch mein Job. Und innerhalb von der Gruppe haben wir jetzt auch Antworten geschrieben und wir haben das alles in einer Kooperation mit der Open Knowledge Foundation als Tool online gestellt, sodass sich auch ein normaler User, der nicht unbedingt, das ist eine 80-seitige Konsultation mit wirklich sehr zum Teil spezifischen Fragen, dass man sich auch unsere und von anderen NGOs die Antworten anschauen kann und sich dann zum Teil das, mit dem man am meisten dem man am meisten zustimmt, raussuchen kann. Also das haben wir jetzt auch gemacht. Das ist wirklich sehr spannend und die Konsultation läuft noch bis zum 5. März. Die wurde jetzt um einen Monat verlängert und die Kommission hat ausdrücklich gesagt, dass die auch individuelle User einladen, das also einzureichen. Also bitte jetzt noch einen Monat lang Urheberrechtskonsultation. Es wurden zum ersten Mal, also ich war ja beim Narrativ. Also bisher war das Narrativ immer, nein, Urheberrecht extrem wichtig, ist es ja auch. Aber jetzt werden zum ersten Mal, zum allerersten Mal seitens der Kommission auch die wichtigen und die richtigen, würde ich mal sagen, Fragen gestellt. Also da wird auch gefragt, ganz direkt gefragt, ist die Länge der Schutzfristen okay so? Oder muss sie länger oder kürzer werden?
Wenn ich eine andere Meinung hätte, sollte ich da einen Vorschlag einreichen und das auch argumentieren?
Ja, also man kann zum ersten Mal sagen, die Schutzfristen sind zu lang. Das durfte man ja bisher praktisch gar nicht äußern. Das ist
Wahnsinn, wir sind 2014 und leben da wieder im Feudalismus. Ne?
Ja, man kann neue Ausnahmen, es wird nach neuen Ausnahmen gefragt, es wird nach E-Landing gefragt, Massendigitalisierung, wirklich alle wichtigen Themen. Also bitte teilnehmen. Entweder über youcan.fixcopyright.eu haben eine Reihe von europäischer zivilgesellschaftlichen Organisationen wirklich Modellantworten geschrieben und die kann man sich anschauen. Man kann was Eigenes reinschreiben, man kann die Antworten übernehmen, man kann sie nur zum Teil übernehmen, also wie man will, aber ja, bitte daran teilnehmen. Und den Direktlink zu den Wikimedia-Antworten schicke ich dir gerne auch.
Gut, vielen Dank.
Danke.